Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Bekannt wurde in Filmen von Andy Warhol, Christoph Schlingensief oder Lars von Trier, was ihm in Deutschland den Titel »Unser Mann in Hollywood« eingebracht hat. Ein Spitzname, den sich der Wahlkalifornier nicht ganz erklären konnte.
»Unser Mann in Hollywood« hört sich immer so ganz eigenartig an. Es gibt ganz viele Männer in Hollywood, die da leben und auch Schauspieler, ganz viele. Und ich arbeite trotzdem die meiste Zeit noch in Deutschland oder Wien oder Irland, irgendwo in Europa.
Und auch den Kontakt in seine Heimatstadt Köln hat Kier gegen Ende seines Lebens wieder gestärkt. Unter anderem durch eine Kunstausstellung. Gemeinsam mit der Kuratorin erinnern wir gleich an ihn. Die Kunst führt uns außerdem in tiefe Seelenlandschaften im Museum Arp. Einen intimen Einblick in Johann Wolfgang von Goethes Gefühlswelt geben auch 60 seiner Briefe, die heute in Hamburg versteigert wurden. Zudem hat sich der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal erstmals zu seiner Zeit in Haft geäußert, aus der er vor wenigen Tagen entlassen wurde. Und dann gibt es bei Fazit heute noch eine Serie, die beim Bewertungsportal Rotten Tomatoes 100 von 100 Punkten erzielt. Da schauen wir drauf, ob sie den hohen Erwartungen standhalten kann. Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Palm Springs gestorben. In seiner langen Karriere hat er die vielfältigsten Rollen gespielt, von Trash über Horror bis hin zu Arthouse-Produktionen. In über 220 Filmen hat er mitgespielt, als Hauptdarsteller Baron Frankenstein im Film von Andy Warhol beispielsweise. Aber er wurde auch nicht umsonst König der Nebenrolle genannt. Und neben der Schauspielerei hat nach und nach auch die Kunst eine größere Rolle in seinem Leben gespielt, wie er 2019 im Deutschlandfunk Kultur Interview erzählt hat.
Also als ich in Paris anfing zu drehen, fand ich immer diese Hotelkunst so furchtbar, diese Fotos oder so, und habe dann mir kleine Arbeiten gekauft von Magritte oder Man Ray oder Giacometti, um mein Zimmer zu dekorieren, weil ich brauchte was Schönes. Ich wollte nicht so irgendwie so ein blödes Foto da hängen haben.
Ja, da war die geschmacklose Hotelkunst mal für etwas gut. So fing es an mit Kier und der Kunst. Und eine, die Kier als Schauspieler, als Mensch, aber auch als Liebhaber von Kunst kannte, ist Valerie Knoll. Sie gehört zum Kurationsteam der Ausstellung Udo is Love, die 2024 im Kölnischen Kunstverein stattgefunden hat. Und sie ist auch jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Knoll.
Guten Abend.
Es klingt ja nach einer guten Geschichte mit der Kunst und dem Hotelzimmer und der Dekoration. Es klingt aber auch, wie vieles, was Udo Kier über sein Leben erzählt hat, fast schon ein bisschen nach einer Art Zufall. Neben Filmproduzent Paul Morrissey saß er im Flugzeug zu Tilda Swinton und Christoph Schlingensief wurde er in einer Berliner Bar an den Tisch gesetzt, weil es sonst keinen freien Platz mehr gab. Ja, und aus diesen zufälligen Begegnungen entstanden dann große Filmprojekte. Wie ist es bei der Kunst? Glauben Sie da auch an den Zufall oder steckt da etwas mehr dahinter?
Also ich glaube, dass mit dem Zufall stimmte in seinem Leben auf jeden Fall in alle möglichen Richtungen. Udo Kier hatte aber auch ein Talent dafür, Gelegenheiten zu nutzen. Und er war immer offen und neugierig und hat sich für bildende Kunst sehr früh interessiert. Also seine erste Begegnung mit Kunst, so hat er uns das auch erzählt, war im Film Schamlos 1968 von Eddie Sala. Da gab es nämlich ein Otto Mühl Happening, das Teil des Films ist, also von den Wiener Aktionisten. Und das fand er ziemlich schrecklich. Aber er ist dann eben durch seine Rollen in Andy Warhols Filmen von Paul Morrissey zur Kunst gekommen und auch über enge, langjährige, lebenslange Freundschaften, die er mit Künstler und Künstlerinnen im Besonderen aus dem kölnischen Raum geführt hat.
Ja, er kannte natürlich auch viele einfach persönlich aus der Kunstszene. Sie haben jetzt mit Ihrer Arbeit zur Ausstellung schon 2022 begonnen und ja, in diesen 2 Jahren, bis es dann soweit war, haben Sie quasi wöchentlich Kontakt mit Udo Kier gehabt. Was haben Sie da besprochen? Was haben Sie über seine Begeisterung für die Kunst herausgefunden?
Ich hatte die Ausstellung gemeinsam mit dem Autor Hans-Christian Dani kuratiert und es gab von unserer Seite eine schon frühes Interesse. Wir haben vor einigen Jahren in der Kunsthalle Bern eine Ausstellung über die Figur des Dandys kuratiert und dazu auch ein Buch geschrieben und uns da schon mit Udo Kier beschäftigt, kam dann aber zum Schluss, dass Kier dann doch nicht wirklich ein Dandy ist. Er ist vielleicht fast zu authentisch wieder, um als Dandy zu gelten. Und er konnte sich damit auch selber gar nicht identifizieren. Wir haben ihn dann später darauf angesprochen. Aber natürlich die Erfindungen in seinem Leben, in seiner Rollenwahl und in seiner Offenheit für Projekte, ist er dann doch eben wieder ein bisschen Dandy-esque. Auf jeden Fall hat er uns nicht mehr losgelassen und meine Rolle hier in Köln am Kölnischen Kunstverein übernommen habe, hat eine Ausstellung nur über ihn so Sinn gemacht wie nie zuvor, nicht zuletzt, weil er ja letztes Jahr auch seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Und der Türöffner war dann der Künstler Marcel Odenbach, mit dem er seit den 70er Jahren befreundet ist. Ich habe dann Udo Kier eben angerufen und er hat sich sofort gefreut über die Idee. Es war für ihn auch völlig selbstverständlich, dass das an einem Ort der Kunst stattfindet. Und genau, ich habe dann ein paar Mal mit ihm telefoniert. Und wir haben einfach über dies und das gesprochen und über sein Leben. Und kurz vor der Ausstellung haben wir ihn dann auch in Palm Springs an seinem Wohnort besucht, eine Woche lang, und haben eigentlich uns jeden Tag von morgens bis abends unterhalten.
Dieses Haus in Palm Springs, das ist ja bekannt, das ist eine alte Bücherei, in der er dort gelebt hat, weil er viel Platz gebraucht hat, wahrscheinlich auch, weil er so viel Kunst hatte. Wie war das dort?
Also die Einrichtung ist sehr persönlich und man sieht, das ist ein über viele Jahre etwas, was gewachsen ist. Also einerseits gab es da kaum mehr einen Zentimeter Platz an der Wand, weil überall was hing. Und Kier ist ja auch leidenschaftlicher Möbelsammler, vor allem mit Century, aber auch anderes. Also es war sehr persönlich und stilvoll, aber auch entspannt eingerichtet.
Das heißt, er hat dort auch viel Kunst gehabt, die er gesammelt hat, die ihm Weggefährten über die Jahre auch geschenkt haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Also er hatte durch die ganzen Beziehungen und Zusammenarbeiten mit Künstlern und Künstlerinnen wie Wolfgang Tillmanns, Rosemarie Trockel, Sigmar Polke Werke geschenkt bekommen, an denen er sich täglich erfreut hat. Und unser Ausstellungstitel Udo is Love geht auch auf ein Werk zurück, das Sigmar Polke zusammen mit Mariette Althaus 1977 Udo Kier geschenkt haben, nämlich diesen Satz Udo is Love in Form einer Neonarbeit, die dann über sein Bett hing, aber sehr früh zu Bruch ging.
Das war jetzt schon mal ein kleiner Einblick in das, was es da in Köln zu sehen gab in der Ausstellung. Marcel Odenbach haben Sie vorhin auch schon erwähnt, Albert Oehlen, Katharina Sieverding. Was hatten die alle mit Kier zu tun? Was hat man in dieser Ausstellung dann gesehen?
Eine Art chronologischen Gang durch sein Leben. Dieses ganze Spektrum von experimentellen Videofilm aus der bildenden Kunst hin zu Arthouse-Kino, hin zu Hollywood-Film, hin zu Modefotografie bis zum Ende, wo er ja eigentlich seine Zukunft sah, nämlich als Teil eines Videogames von Hideo Kojima, wo Kier einen Avatar abgegeben hat.
Udo Kier ist 1944 in Köln-Lindenthal zur Welt gekommen, während die Bomben im Rahmen der Operation Hurricane eingeschlagen haben, hat wie durch ein Wunder mit seiner Mutter überlebt und hat seine Jugend dann in den Trümmern des Kölner Stadtteils Mülheims erlebt. Was glauben Sie, war diese Ausstellung 2024 im Kölnischen Kunstverein für ihn auch eine Art Heimkommen?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Ehrung seines Lebenswerks, das hat ihn auch sehr berührt. Und es war ja auch eben die erste Ehrung in der Form überhaupt in Deutschland. Dadurch kamen auch andere Ehrungen zustande, wie dass er eben den Kölner Filmpreis bekommen hat oder sich ins Buch der Stadt Köln eintragen durfte.
Wie werden Sie Udo Kier in Erinnerung behalten?
Als einen sehr berührenden, witzigen, neugierigen, offenen Mann, der sehr aufmerksam seine Umgebung beobachtet und sehr aufmerksam mit anderen Menschen ist.
Vielen Dank, dass Sie diese Erinnerung mit uns geteilt haben hier bei Fazit an Udo Kier, den Schauspieler, Kunstliebhaber und Menschen Valerie Knoll.
Gerne.
Ein Jahr lang war der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal in Algerien in Haft. Vor wenigen Tagen ist er begnadigt worden. Die Freilassung ist auf Bitten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erfolgt. In Berlin hat sich der kranke Sansal zuerst medizinisch versorgen lassen und jetzt hat er sich erstmals nach der Zeit im Gefängnis öffentlich geäußert. Christiane Kess berichtet.
In einem dunklen Sakko sitzt Boualem Sansal im Fernsehstudio des Senders France 2. Die einst langen grauen Haare sind einem Kurzhaarschnitt gewichen. Gesundheitlich gehe es ihm gut, sagt Sansal, der an einem Prostatakrebs leidet. Nach seiner Überstellung nach Berlin wurde er in einem Militärkrankenhaus behandelt. Der 81-Jährige wirkt ruhig, als er die Bedingungen seiner Haft in einem algerischen Gefängnis schildert. Ich hatte erst keinen Kontakt zu den anderen Insassen. Ich hatte nicht einmal einen Anwalt. Ich war abgeschnitten von der Welt. Das Leben im Gefängnis ist hart. Die Zeit wird lang. Man wird müde, erschöpft. Es fühlt sich an wie Sterben. Nach 2-3 Monaten hat man an Muskelmasse verloren und die Hälfte seines Vokabulars. Ich hatte Mühe zu sprechen und musste nach jedem Wort suchen. Seine Haftbedingungen hätten sich mit der Zeit verbessert, erzählt Sansal. Lesen konnte er wenig. In der Gefängnisbücherei gab es vor allem religiöse Bücher auf Arabisch. Und selbst zu schreiben, das fiel ihm zu schwer. Psychisch war das für mich nicht möglich. Was hätte ich schreiben sollen? Über meinen Alltag? Ich habe aber an das Buch gedacht, das ich später schreiben werde, falls ich aus dem Gefängnis komme. Wie werde ich das erzählen? Wird es ein politisches Buch oder das eines Gefangenen? Darüber habe ich nachgedacht. Sansal bestätigt, dass seine Festnahme am 16. November 2024 am Flughafen der algerischen Hauptstadt Algier für ihn völlig überraschend kam. Sie fiel in eine Zeit, in der das französisch-algerische Verhältnis noch angespannter war als zuvor. Präsident Macron hatte das algerische Regime verärgert, weil er die Verantwortung für die Westsahara Marokko zusprach und damit Marokkos Gebietsansprüche anerkannte. Algerien dagegen unterstützt die Unabhängigkeitsbewegung der Westsahara, die Polisario Front. Auch Boualem Sansal äußerte sich zu der in Algerien äußerst heiklen Frage. Im Oktober letzten Jahres sagte er in einem Interview mit dem extrem rechten französischen Magazin Frontière, Algerien habe unter der französischen Kolonisation Gebiete geerbt, die zuvor zu Marokko gehörten. Im März verurteilte ein algerisches Gericht Sansal zu 5 Jahren Haft. Ihm wurde vorgeworfen, er habe Algeriens territoriale Integrität verletzt. Auf die Frage, ob er nun seine Worte wägt, antwortet Sansal. Ja, auf gewisse Weise spreche ich jetzt nicht mehr so natürlich. Ich bin ja eher überschwänglich. Jetzt kontrolliere ich jedes Wort. Aus Sorge um andere politische Gefangene in Algerien, aus Sorge um seine Familie und um die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien. Sansal plädiert für eine Versöhnung zwischen den beiden Ländern, aber er erweckt nicht den Anschein, als ließe er sich einschüchtern. Noch am Vortag seiner Ausreise, so erzählt er, sei er von einem ihm unbekannten algerischen Offiziellen gefragt worden, ob er seine Kritik an Algerien fortsetzen würde, wenn er freikäme. Ich habe gesagt, dass ich niemals Algerien kritisiert habe, sondern das Regime, eine Diktatur. Der Offizielle fragte, warum? Das Regime ist stark. Sie rühren an der Religion, die super heilig ist, und an der Frage der Westsahara. Sind Ihnen die roten Linien bewusst? Ich habe gesagt, wer überschreitet hier denn die roten Linien? Ich kenne nur rote Linien, die die Verfassung definiert, und diese garantiert die Meinungsfreiheit. Während Sansal in Haft war, wurde ihm in den Debatten in Frankreich auch eine Nähe zu den extremen Rechten vorgeworfen. Ein Vorwurf, den Sansal nicht nachvollziehen kann. Es stimmt, dass ich überall Freunde habe, in allen gesellschaftlichen Schichten. Ich habe Freunde beim Rassemblement National und in allen Parteien. Ich wähle meine Freunde nicht nach ihrer politischen Zugehörigkeit. Wenn ich jemanden treffe, dann verbringen wir einen netten Moment. Wir diskutieren, tauschen Ideen aus, essen was zusammen, trinken einen Kaffee. Ich bin nirgendwo Mitglied und kandidiere für nichts. Ich möchte reden, mit wem ich will. Boualem Sansal würde gern bald nach Algerien zurückkehren. Es ist unklar, ob dies möglich ist. Sicher ist für den Schriftsteller allerdings, dass er wieder schreiben wird. Er könne nicht leben, ohne zu schreiben. Das sei seine Art zu leben.
Das war ein Beitrag von Christiane Kess über die ersten Äußerungen des Schriftstellers und Preisträgers des Friedenspreises des deutschen Buchhandels Boualem Sansal. Den Schlüssel zur Seele hat schon Sigmund Freud gesucht. Ein Thema, das um das Jahr 1900 aber nicht nur die Psychoanalyse beschäftigt hat. Das Unterbewusste, das hat auch Einzug in die Kunstwelt gehalten, egal ob in Belgien oder in Frankreich. Und ein eher unbekanntes Kapitel dieser Zeit ist jetzt in der Ausstellung Seelenlandschaften im Artmuseum Bahnhof Rolandseck zu sehen. Und Sabine Oelze hat die Ausstellung schon gesehen.
Auf einem hohen Sockel steht ein junger Mann. Jüngling heißt die Bronzefigur vom Belgier George Minne, entstanden 1898. Die schmale Gestalt schlingt die Arme eng um den eigenen Körper. Die Skulptur ist für die Kuratorin Susanne Blöcker ein Schlüsselwerk der Ausstellung Seelenlandschaften im Artmuseum Bahnhof Rolandseck.
Ein George Minne, der hier uns eine seiner Jünglingsfiguren gleich in den Eingang stellt, der zeigt schonungslos, was in diesem jungen Mann vorgeht, der sehr introvertiert und trotzdem eben sehr offen sich uns schildert.
Die Ausstellung zeigt die Umbruchjahre 1874 bis 1914. Eine Zeit, in der Künstler begannen, ihre Innenwelten darzustellen, parallel zur Entstehung der Psychoanalyse. Zwischen Brüssel und Paris bildete sich damals ein enges Netzwerk. Die belgischen Maler der Gruppe Les Vingt, die 20, luden regelmäßig französische Kollegen zu ihren Ausstellungen ein und umgekehrt. Im Artmuseum wird dieser Austausch nun sichtbar. Neben den französischen Impressionisten Pissarro und Monet hängen Werke von James Ensor und Theo van Rijsselberghe, deren Farben und Motive innere Stimmungen beschreiben. Besonders deutlich zeigt das ein Vergleich zweier pointillistischer Meeresbilder von Paul Signac und van Rijsselberghe. Beide zeigen eine Küste, doch Signac bleibt näher an der Realität, während van Rijsselberghe die Szene in eine innere Landschaft verwandelt. Die Werke im Artmuseum stammen aus zwei Sammlungen, der Sammlung Rau, die dauerhaft in Remagen beheimatet ist, und der Phoebus-Stiftung aus Antwerpen.
Ein Fokus, ein wichtiger bei Gustav Rau, waren eben die französischen Impressionisten, aber eben auch die Fauve und die Naby. Das ist der Beitrag, den Rau hier leistet, die Sammlung Rau. Und demgegenüber dann die belgischen Pointillisten, Impressionisten, Symbolisten und das eben aus der Sammlung Phoebus.
Die Ausstellung stellt die 55 Gemälde und rund 10 Skulpturen aus den beiden Sammlungen in einen Dialog. Ein später Monet hängt neben den leuchtenden Luministen Belgiens, Landschaften mit einer fast psychologischen Lichtstimmung. Museumsdirektorin Julia Wallner sieht in den Beständen der Phoebus Foundation eine seltene Gelegenheit, die belgische Moderne umfassend zu zeigen.
Es ist natürlich sensationell, diese Sammlung vorstellen zu können, die wirklich eine riesige Sammlung belgischer Kunst umfasst. Und wir haben uns diesen Schwerpunkt um die Jahrhundertwende ausgesucht, weil das eine wirklich eine besonders intensive Zeit ist. Viele Stile folgen in schneller Abfolge. Es entwickelt sich eine unglaubliche, vibrierende Künstlerszene in Brüssel, parallel zu Paris.
Dabei lassen sich unter den belgischen Künstlern erlesene Entdeckungen machen. Noch einmal Susanne Blöcker.
Da sind hier tatsächlich einige dabei, die wir hier nicht so auf dem Schirm haben in Deutschland. Also angefangen bei Sadeler, der solche Seelenlandschaften malt, großflächig wie die Altmeister. Wie ein Bruegel beispielsweise, an dem er sich hier orientiert. Valerius de Sadeler, der hat diese zwei Landschaften hier gemalt.
Valerius de Sadelers Werk ist ein Beispiel für die depressive Endzeitstimmung am Ende des 19. Jahrhunderts. Seine düsteren Winterlandschaften wirken wie aus der Zeit gefallen. Kahle Bäume stehen in einer menschenleeren Landschaft. Die Natur scheint bei ihm zum Spiegel seiner Gefühle zu werden. Von einem der bekannteren Belgier, Leon Spilliard, ist eine fantastische Meereszeichnung zu sehen. Ein einsamer Taucher, der in der Tiefsee schwebt, eine geradezu freudianische Unterwasserlandschaft, die auch Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde illustrieren könnte. Und natürlich fehlt auch der bekannteste Belgier, James Ensor, nicht.
Wir sehen hier Stillleben, die man nicht so kennt von ihm hier in Deutschland. Sehr zart, fast pastellig gemalt, auf Leinwand aber. Und dann haben wir natürlich aber diese Totenköpfe und die Masken, diese beißende Satire über die Gesellschaft seiner Zeit.
Die Ausstellung präsentiert die französisch-belgische Avantgarde als eng verflochtene Bewegung der Seelenforschung. Einziger Wermutstropfen, ohne Audioguide bleiben die historischen Netzwerke wegen spärlicher Wandtexte schwer nachzuvollziehen. Doch der Blick auf diesen intensiven künstlerischen Austausch zur Jahrhundertwende lohnt sich trotzdem. Gerade weil er viele kaum bekannte belgische Werke ins Zentrum rückt.
Also eine Ausstellung mit einigen Entdeckungen. Sabine Oelze war das über Seelenlandschaften im Artmuseum Bahnhof Rolandseck zu sehen bis zum 8. März 2026.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der jamaikanische Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 81 Jahren in New York. Mit Songs wie »You Can Get It If You Really Want«, »Vietnam« und »Wonderful World, Beautiful People« wurde Jimmy Cliff weltberühmt und machte Reggae-Musik einem breiten Publikum zugänglich. Er war auch Schauspieler. Im Film »The Harder They Come« spielte er einen aufstrebenden Reggae-Musiker, der wegen eines Karriereknicks kriminell wird. In Chemnitz steht in diesen Tagen das Finale des Kulturhauptstadtjahres an. Dann werden Trenčín in der Slowakei und das finnische Oulu Kulturhauptstädte. Heute hat Trenčín sein Programm vorgestellt. In der ganzen Stadt gibt es Bühnen und Veranstaltungen, aber ohne große Stars. Die Stadt will eher Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Demokratisierung großschreiben. Denn das Ganze hat auch eine politische Dimension, wie unsere Korrespondentin Marianne Allweis berichtet.
Ansonsten macht die Slowakei derzeit eher Schlagzeilen mit einer destruktiven Kulturpolitik durch die Regierung des linksnationalen Premiers Robert Fico. Massenentlassungen, Mittelkürzungen und Programmabsagen haben immer wieder zu Protestwellen im ganzen Land geführt. Vor politischer Einflussnahme ist das Kulturhauptstadtjahr weitgehend geschützt. Ein spezielles Gesetz verbietet Änderungen am ursprünglich festgelegten Programm. Ein Unikat in den 40 Jahren dieses europäischen Titels.
Jedes Jahr wählen die Landesmusikräte ein Instrument des Jahres, damit es Aufmerksamkeit bekommt und Menschen wieder Lust haben, es zu spielen und zu hören. Im kommenden Jahr ist es das Akkordeon. Begründung: ein echter Alleskönner mit vielen Klangfarben für kleine intime Kammermusik, aber auch für die große Bühne. Das Akkordeon wurde 1829 vom Wiener Instrumentenbauer Cyril Demian erfunden. Man findet es im argentinischen Tango, in französischen Chansons, in Seemannsliedern und unzähligen Musikstücken Osteuropas. Wer den Film Titanic gesehen hat, erinnert sich vielleicht an diese Szene. Das Wasser dringt schon überall ein, Menschen versuchen panisch, sich in Sicherheit zu bringen, aber ein altes Paar schmiegt sich auf dem Bett in der Kabine aneinander, um gemeinsam eng umschlungen unterzugehen. Das Paar gab es wirklich. Es waren der in Deutschland geborene Isidor Strauss und seine Frau Ida. Sie gehörten zu den wenigen wohlhabenden Passagieren, die ums Leben kamen. Eine goldene Taschenuhr von ihnen wurde jetzt für über 2 Millionen Euro versteigert. Die höchste Summe, die je für ein Titanic-Relikt bezahlt wurde. Franziska Hoppen.
Das Besondere an dieser Uhr ist, dass sie stehen geblieben ist um 2.20 Uhr, also in genau dem Moment, wo die Titanic nach der Kollision mit dem Eisberg in den Wellen untergegangen ist. Isidor soll anderen bei den Rettungsbooten den Vortritt gelassen haben und seine Frau Ida wollte das Schiff aber nicht ohne ihn verlassen und so sind die beiden gemeinsam geblieben als eines der wenigen Paare der ersten Klasse. Die Taschenuhr erinnert also auch an diese tragische Liebesgeschichte.
Das waren die Kulturnachrichten bei Fazit. Johann Wolfgang von Goethe hat leidenschaftlich gern Briefe geschrieben. Über 20.000 sollen es sein. Und 60 dieser Autographen sind heute Nachmittag beim Hamburger Auktionshaus Ketterer unter den Hammer gekommen. Über die Auktion und die Bedeutung dieser Briefe für die Wissenschaft habe ich mit Enno Nagel gesprochen. Er ist Experte für wertvolle Bücher, Manuskripte und Autographen beim Ketterer Auktionshaus in Hamburg. Guten Abend, Herr Nagel.
Guten Abend, Frau Oelschlegel.
Sie konnten diese Briefe lesen. Was steht denn darin?
Da steht ganz Unterschiedliches drin, weil es ganz unterschiedliche Briefe sind, die sich ja über einen Zeitraum von fast 50 Jahren erstrecken, von 1780 bis zu seinem Todesjahr 1832. Und wir sehen ihn in diesen Briefen als Dichter, als Wissenschaftler, als Kunsthistoriker, als Minister von Sachsen-Weimar mit vielerlei Aufgaben. Zum Beispiel als Theaterleiter, als Bauleiter des neuen Schlosses oder als Mitglied der Kriegskommission. Aber eben auch als Mensch, der als Großvater ein Entschuldigungsschreiben für seine Enkel aufsetzt.
Also das Berufliche und das Persönliche, das vermischt sich in diesen Briefen. Hatte er denn eigentlich eine schöne Handschrift?
Er hatte eine sehr schöne Handschrift, die man auch sehr gut lesen kann. Allerdings hat er sehr viele Briefe diktiert. Er hatte mehrere Schreiber in Anstellung und Sekretäre und gerne, wenn sein Gedankenprozess durch das Schreiben nicht gehemmt wird, sondern wenn er da frei sprechen konnte.
Aus was für einer Sammlung stammen die Briefe, die Sie da heute Nachmittag versteigert haben?
Sie stammen aus einer Nürnberger Sammlung. Der Sammler war ein Spross eines Nürnberger Familienunternehmens und hat gelebt 1879 bis 1961. Hat die Firma mehrere Jahre geleitet und war ein leidenschaftlicher Sammler von verschiedenen Dingen, von Möbeln, auch von Kunst, aber ganz besonders von Goethe-Autografen.
Und konnten Sie jetzt durch diese Sammlung, durch die Briefe auch neue Erkenntnisse gewinnen, die die Wissenschaft beispielsweise weiterbringen?
Neue Erkenntnisse direkt nicht, weil Goethe ist sehr erforscht. Und die meisten Briefe sind verzeichnet oder eben auch gedruckt. Das Besondere an den Briefen, die wir hier haben, die waren eben seit 100 Jahren nicht auf dem Markt, dass die vorher nur in Teilen bekannt waren oder eventuell nur als Entwurf oder Konzept. Und wir haben dann die richtige Ausführung gehabt mit Goethes Unterschrift und mit dem Datum. Und das war für die Forschung schon interessant.
Dann kommen wir mal zur Auktion, die heute Nachmittag in Hamburg stattgefunden hat. Was wurde denn dann geboten für so einen handschriftlichen Brief von Goethe?
Ganz unterschiedlich. Die Preise lagen ja in der Schätzung etwa zwischen 2.000 Euro und 12.000 Euro, je nach Inhalt, je nach Adressat. Also das absolute Highlight der Auktion, das hatten wir auch schon so ein bisschen erwartet, war eine Kurzmitteilung an Alexander von Humboldt, wo Goethe sich mit Humboldt zum Essen verabredet hat. Das war auch gleichzeitig sein letztes Treffen mit Humboldt. Und dieser Brief ist mit 12.000 Euro geschätzt worden und er ist hochgeklettert auf 50.000 Euro. Das war wirklich ein Spitzenpreis.
Wie kommt es denn dann zu so gravierenden Unterschieden, wenn man jetzt die Schätzung anschaut und das, was tatsächlich an Ergebnissen erzielt wurde bei dieser Auktion?
Ja, das kann man nicht immer vorhersehen. Also bei Autografen gibt es keine direkten Vergleiche, wie zum Beispiel bei Büchern. Da kann man sich immer nur so annähern. Und man schaut dann, was haben Briefe von Alexander von Humboldt in der Vergangenheit gebracht und kann das dann so ermitteln. Aber es kommen immer mehrere Faktoren dazu. Und hier war eben der Faktor, dass es ein marktfrischer Brief war, der seit 100 Jahren nicht angeboten worden ist, aus einer bedeutenden Sammlung stammt. Und dass Briefe an Alexander von Humboldt von Goethe wirklich sehr selten sind. Da gibt es nur ganz wenige davon. Und da wird man so schnell auch nicht wieder einen auf dem Markt kaufen können. Darum ist dieser Preis sicherlich auch in die Höhe geklettert.
Ist es denn möglich für Sie, jetzt auch zu sagen, an wen diese Briefe gegangen sind?
Das bleibt in der Regel anonym, genau. Es ist so ein Mix aus Privatpersonen und Archiven und Museen. Das kann man so sagen.
Das heißt aber, dass die Briefe auch einzeln versteigert wurden und jetzt nicht mehr zusammen als Sammlung sind?
Genau, die Sammlung ist jetzt gewissermaßen aufgelöst. Das waren insgesamt 60 Briefe von Goethe und nochmal ebenso viele Briefe aus seinem Umkreis. Und diese Sammlung besteht jetzt nicht mehr, weil wir alle einzeln verkauft haben.
Es gibt ja trotzdem auch durchaus ein Interesse daran, derlei Sammlungen wie die jetzt aus Nürnberg zusammenzuhalten. Gab es da auch beispielsweise Interesse vom Literaturarchiv in Marbach oder von anderen Museen, diese Sammlung dann auch als Ganzes und in ihrer Vollständigkeit zu erhalten?
Naja, es wäre ein bisschen schwierig geworden, weil sie dann wirklich ja alle Einzellosen hätten kaufen müssen. Und das ist dann vielleicht auch ein finanzielles Problem. Aber sie konnten natürlich einzelne Briefe kaufen. Das ging.
Machen Sie sich da mit Ihrem Auktionshaus auch Gedanken darüber, was mit diesen Sammlungen passiert? Oder sagen Sie dann, naja, das ist dann eben die Auktion, die das bestimmt?
Natürlich. Wenn wir uns das aussuchen können, dann ist es uns sehr lieb, dass es in Hände gelangt, die das zu wertschätzen wissen und die da gut mit umgehen und vielleicht eine neue Sammlung aufbauen. Aber steuern kann man das leider nicht immer.
Vielen Dank, Enno Nagel, für das Gespräch.
Gerne.
Heute wurden im Hamburger Auktionshaus Ketterer 60 Briefe von Johann Wolfgang von Goethe versteigert. Insgesamt fast eine 500.000 Euro hat die Auktion eingebracht. Mit Schauspielerin Claire Danes konnte das Publikum richtig mitwachsen. Ihre erste Kinorolle hat sie mit 15 Jahren gespielt und seitdem ist sie aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Besonders gefestigt hat sie sich durch ihre Rolle im Thriller Homeland und jetzt ist sie wieder in einer Serie mit Nervenkitzel zu sehen. The Beast in Me heißt sie. Zuerst schaut unsere Kritikerin Simone Schlosser aber auf eine Serie, die ganz schön ordentlich Vorschusslorbeeren bekommen hat.
Es passiert selten, dass sich Fans so einig sind wie bei dieser Serie. The Chair Company. 100% hat sie auf dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes. Das schafft kaum eine Serie. Natürlich sind solche Bewertungen immer eine Momentaufnahme. Und bislang hat niemand die letzte Folge gesehen. Aber The Chair Company ist unbestritten eine der besten Serien des Jahres. Und das, obwohl sie an Absurdität kaum zu überbieten ist. Aber vielleicht ist genau das das Geheimnis.
Magst du Malls?
Was?
Also mein Dad hier ist verantwortlich für eine neue Shopping-Mall, die hier bald in der Stadt aufmacht.
Oh, was? Das ist echt cool. Wissen Sie, ich glaube, ich war, seit ich 14 war, nicht mehr in der Mall.
Ja, wahrscheinlich doch, ohne es zu wissen. Da hat sich einiges geändert in den letzten paar Jahren.
Die Serie handelt von Ron, ein weißer Mann in der Midlife-Crisis. Ron ist angestellt in einer Firma, die Shopping-Malls baut. Ihr neuestes Projekt ist das erste Projekt, bei dem er die Leitung hat. Es ist ein Karrieresprung, aber Ron ist trotzdem unzufrieden. Hatte er doch eigentlich vorgehabt, sich selbstständig zu machen. Allein ihm fehlte eine gelungene Idee. Nun ist er zurück in der Firma, in der er nie wieder sein wollte. Und gleich bei seinem ersten wichtigen Termin erlebt er einen peinlichen Vorfall mit einem Drehstuhl. Ron fühlt sich bloßgestellt, wittert eine Verschwörung und so beginnt seine Jagd auf die titelgebende Chair Company. Eine Firma für Bürostühle, mit der irgendwas nicht stimmt.
Tecker.
Hey, hey, lassen Sie das.
Entschuldigung.
Was machen Sie?
Ich wollte nur meine Flasche auffüllen.
Haben Sie Fotos
und dann
von meiner Schubkarre gemacht?
Was? Nein.
Sind Sie der, der gemeint hat, dass es mir nicht erlaubt ist, im Büro eine Schubkarre zu benutzen?
The Chair Company ist eine eigenwillige Mischung aus Bürosatire, Cringe-Comedy und Verschwörungsthriller. Und so absurd es zunächst scheint und so abgedreht und peinlich es zwischendrin wird, aber Ron ist tatsächlich etwas auf der Spur. Je mehr er allerdings in der Verschwörung abtaucht, desto klarer zeigt sich, worum es in dieser Serie eigentlich geht. Ron ist ein Stellvertreter, ein Spiegel unserer eigenen Impulse und Unsicherheiten. Und hinter all dem Wahnsinn steht am Ende etwas ganz Bodenständiges: Familie. Wenn Ron abends vor dem Computer sitzt und eine PowerPoint für die Hochzeit seiner Tochter zusammenstellt, dann erkennt man, wofür er eine ganze Staffel braucht. Dass er längst nicht der Loser ist, für den er sich hält. Und wir sind es vielleicht auch nicht. Wie heißt es schon bei Nietzsche? Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich. Erst recht, wenn dieser Abgrund, wie im Fall der Serie The Beast in Me, ein charmanter Immobilienmogul ist, Niall Jarvis, der allerdings verdächtigt wird, seine Frau ermordet zu haben. Matthew Rhys spielt ihn hervorragend, als einen Mann, der daran gewöhnt ist, dass er mit allem durchkommt. Gerade ist er mit seiner neuen Frau, der ehemals besten Freundin seiner Ex, in einen reichen Vorort gezogen. Dort trifft er seine neue Nachbarin, die Schriftstellerin Aggie Wicks, gespielt von Claire Danes. Aggie hatte mal einen Bestseller, hat aber seit Jahren nichts mehr geschrieben, seitdem ihr Sohn, damals gerade 7, gestorben ist. Ihre Ehe ist zerbrochen, sie ist verbittert, einsam und braucht Geld. In eben der Situation trifft sie Niall und lässt sich auf ein Projekt mit ihm ein.
Sie wollen noch einen Bestseller? Schreiben Sie über mich. Was ist daran witzig? Ich bin verflucht interessant.
Das macht Aggie dann auch. Sie beginnt zu recherchieren, spricht mit ihm und seiner Familie und versucht eine Antwort zu finden auf die Frage, war er's oder war er's nicht? Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und die Spannung entsteht vor allem daraus, je mehr Aggie beginnt, Niall zu vertrauen, desto größer werden unsere Zweifel als Publikum. Dazu kommt, mit jeder Folge erweitert sich der Kreis der Figuren und die Geschichte wird immer komplexer.
Ich dachte, der Fall sei abgeschlossen.
Ich kann Ihnen dazu nichts sagen.
Ach, aber Sie können bei strömendem Regen mitten in der Nacht betrunken an meine Tür hämmern?
Halten Sie Abstand.
The Beast in Me ist ein Psychothriller. Ein cleveres Spiel mit dem, was wir sehen und was wir sehen wollen. Es geht um Rachefantasien, Mordlust und Stadtpolitik. Eine der zahlreichen Nebenfiguren ist eine ambitionierte linke Politikerin, an der Soran Mamdani seine Freude hätte. Am Ende aber ist es die Serie von Claire Danes und Matthew Rice. Wobei man sich gewünscht hätte, dass die Serie nicht alles ausbuchstabiert, sondern etwas mehr im Wagen bleibt. Denn am stärksten ist sie genau dann, wenn nicht klar ist, wer ist gut und wer ist böse und um welchen Abgrund geht es.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei neue Serien. The Beast in Me gibt's bei Netflix und The Chair Company läuft auf Sky und Wow. Zwei Folgen gibt's bislang und immer freitags kommen zwei neue dazu. Und auch in der Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel schauen wir nochmal Richtung Hollywood.
Seine Aura war überlebensgroß, titelt die Frankfurter Allgemeine zu Udo Kier, der nun in den USA gestorben ist. Und der Tagesspiegel? Diese Augen schlugen das Kino in den Bann. Philipp Bovermann nennt den gebürtigen Kölner, das deutsche Gesicht in Hollywood, in seinem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung einen Meister der Groteske und präzisiert das so. Kaum ein Schauspieler hat so oft Nazis gespielt oder gleich Adolf Hitler. Allein das hat Kier mehrfach getan. Andere Fieslinge ebenso reichlich. Stets mit einer Spannung zwischen Groteske und diabolischer innerer Distanz. So groß war Udo Kiers Talent zum Bösen, dass es beinahe ihn, den Menschen und Menschenfreund, überstrahlt hätte. Aber eben nur beinahe. Die Menschen, die ihn in den vergangenen Jahren in seiner Villa in Palm Springs besucht hatten, beschrieben ihn als zuckersüß, schreibt Bovermann weiter in der SZ. Als alte Diva, die herzlich über sich selbst lachen kann, ebenso wie über alle anderen Beklopptheiten und Eitelkeiten der Welt. In der Taz erinnert Tim Kaspar Böhme daran, dass Kier, der von Arthouse bis Trash in über 250 Filmen mitwirkte, auch ganz andere Rollen als die des Bösewichts beherrschte, etwa die eines höflichen Psychiaters. In Iron Sky von 2012 habe er zwar wieder einen Nazi gespielt, aber dieser SS-Führer Wolfgang Kurzfleisch bekomme in der Science-Fiction-Komödie beim Versuch, Hitler zu sagen, einen heftigen Hustenanfall. Andere husten, wenn sie sich am Windbeutel verschlucken. Windbeutel Weimar, titelt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen zum Kulturstaatsminister und gibt etliche Beispiele. Etwa, dass sich eine von Weimars Zeitschriften Texte von Autoren ohne deren Wissen angeeignet habe. Merkwürdig war, dass die Weimar Media Group die FAZ zuletzt als Medienpartner einer ihrer Konferenzen auf deren Internetseite bezeichnete. Denn diese Partnerschaft war erfunden, eine weitere Windbeutelei der Firma des Ministers. Kaube zeichnet das Bild eines Kulturstaatsministers, der keine wichtigen kulturpolitischen Themen angehe und als Luftnummer dem Amt Schaden zufüge. Aber gibt es nicht auch etwas Positives über Weimar zu sagen? Nun ja, Jürgen Kaube formuliert es in der FAZ so. Auf der Habenseite von Wolfram Weimar stehen bislang vor allem Redensarten und in eigener Sache Ausredensarten. Was Donald Trump, der Ausreden- und Lügenmeister unter den Staatspräsidenten, wohl über Weimar sagen würde? Vielleicht »He's a great guy«? Von dem von Trump unterstützten Friedensplan, der mindestens eine deutliche russische Handschrift trägt, hält Michael Hesse von der Frankfurter Rundschau wenig. Territoriale Zugeständnisse, wie Trump sie von der Ukraine fordert, schaffen meistens keinen Frieden, sondern neue Kriege, schreibt Hesse und beruft sich auf Historiker, die zum Thema geforscht haben. Trumps Plan ignoriert die Grundgesetze, nach denen Kriege enden oder eben nicht. Denn Kriege enden selten, wenn man es politisch will, sondern wenn Systeme sich erschöpfen. Ein fast unerschöpflich großer Weihnachtsstollen wird Anfang Dezember in Dresden präsentiert. Eine Steilvorlage für den Satiriker Hans Zippert, der sich den Stollen gleich als mehrere Kilometer lang vorstellt. Der Riesenstriezel könnte dazu dienen, die Grenzen dicht zu machen. Asylbewerber müssten sich dann erst durch den Stollen hindurchessen, schreibt Zippert in der Welt. Dagegen weigert sich Ministerpräsident Kretschmer, den Stollen als Brandteigmauer gegen die AfD zu installieren.
Das war die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel. Ich bin Charlotte Oehlschlegel. Machen Sie es gut.